Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Liebe Schwestern und Brüder, so werdet ihr in der City Church ganz selten nie angesprochen. In anderen Kirchen, ist es vielleicht üblicher, liebe Geschwister irgendwie oder sowas zu sagen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich nenne euch jetzt trotzdem mal Brüder und Schwestern. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich habe zwei echte Brüder, zwei jüngere, also so leibliche. Ich habe keine Schwester, schade eigentlich. Ich würde wahrscheinlich einen der beiden Brüder eintauschen gegen eine Schwester. Ich stelle euch jetzt diese beiden Brüder gleich mal vor. Weil es meine Brüder sind, habe ich sie gar nicht gefragt, ob ich sie hier vorstellen darf. Ich habe sie auch nicht gefragt, ob ich Fotos von ihren Facebook-Profilen nehmen darf. Sie hören sich das hier sowieso nicht an. Wer hört sich die Predigt seines Bruders an? Ich habe das einmal gemacht. Oh wei, oh wei. Also wenn ihr das jetzt doch hört, Jungs, könnt ihr was lernen. So, jetzt ahnt ihr schon eine Sache über meine Brüder. Die beiden haben tatsächlich denselben Beruf wie ich. Beide. Das ist irgendwie krank, aber ich war der Erste, ich bin der Älteste, ne? Ich war der Erste, der das also sozusagen die mangelnde Kreativität oder mangelnde Eigenständigkeit, die liegt nicht bei mir. So. Und das ist schon das Erste, was man über Brüder, und das gilt jetzt natürlich auch für Schwestern und Brüder und Schwestern, festhalten kann. Sie sind sich ähnlich. Also irgendwas zwischen uns ist ja ähnlich, dass wir denselben Beruf gewählt haben. Wir ticken wohl irgendwie ähnlich. Und auch optisch ist das ja so. Wir haben dieselben Eltern. Von der Genetik her gibt es da eine Ähnlichkeit. Ihr könnt jetzt mal selber entscheiden, läuft nicht, ob wir uns ähnlich sind. Müsste aber laufen. Klick mal weiter selber. Nochmal. So. Nee, das hier ist irgendwie... Also das bin ich, okay? Irgendwie geht hier was, hier geht gar nichts. Also, klick mal weiter. Das ist mein 3 Jahre jüngerer Bruder, Jan Micha. Tatsächlich ist es ja für einen selbst schwer zu sagen, ist hier eine Ähnlichkeit. Und dann kommt mein, von mir aus gesehen, 8 Jahre jüngerer Bruder, Timon. Muss man natürlich nochmal klicken. Genau. Das sind sie, die drei. Geschwister sind sich also ähnlich. Also hier läuft leider gar nichts. Dann müsstet ihr jetzt immer klicken. Also bei, ja genau. Geschwister haben Ähnlichkeiten. Sie teilen gewisse Erfahrungen, wir drei. Wir teilen einen relativ langen Zeitraum gemeinsamer Kindheit. Wir lebten in den gleichen Zimmern. Wir teilten uns natürlich die gleichen Eltern. Erlebten, je nachdem, die gleichen Urlaube, steckten in den gleichen Kleidern, das ist ja natürlich immer für den Jüngsten blöd. Geschwister teilen sich also eine gewisse gemeinsame Erfahrungswelt. Und die kennen auch nur sie, diese drei. Die gerät dann allerdings, wenn man 45 ist, auch ein bisschen in Vergessenheit. Ich kann mich an gar kein so richtiges Erlebnis erinnern, wo ich dachte, das wissen nur wir drei. Das ist aber vielleicht bei euch anders. Wenn ihr euch besser erinnern könnt. Also eine Erfahrungswelt, die nur diese drei kennen. Schon aus Elternsicht sieht die ein bisschen anders aus. Trotzdem sind die drei, und jetzt müsst ihr wieder klicken, sehr verschieden. Geht es jetzt? Geil. Also, sehr verschieden. Timon hält sich für einen guten Musiker oder ist vielleicht sogar einer. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Er hat so eine kleine Großfamilie. Was immer das ist, könnt ihr jetzt selbst raten. Lebt in einem Haus, aber da sind doch wohl noch andere mit bei, also so eine Community, so, fragt nicht. Er liebt Tiere, sie haben einen Hühner draußen und also, ach du alle Welt, das wäre überhaupt nicht meins. Jan Micha war immer der mutigste von uns. Aus meiner als Kind sehr vorsichtigen Perspektive war das, was er tat, schon oft an der Grenze des Leichtsinns und der Illegalität hier und da. Er hat seinen Job als Erwachsener schon mal hingeschmissen und in einer Baumschule gearbeitet. Er tritt anscheinend auch irgendwie als Kabarettist auf, habe ich jetzt kürzlich mal irgendwie ein Bild von ihm gesehen. Aber man weiß nicht viel, denn er vernachlässigt im Gegensatz zu uns anderen beiden seinen Facebook-Account. Geschwister sind verschieden und sie sind viertens Rivalen. Ich weiß nicht, ob das bei Schwestern auch so ist, aber Brüder, also jedenfalls wir, man vergleicht sich unter Brüdern. Wer hat die besseren Noten, wer darf mehr? Also dieser Satz, was hat er, was ich nicht habe, das ist unter Brüdern wörtlich gemeint. Nicht so, wie man das sonst so benutzt, ja? Geschwisterrivalität, so heißt übrigens auch eine unserer nächsten Predigten. Es tut mir natürlich leid, dass die beiden im Vergleich zu ihrem älteren Bruder ja jetzt halt auch irgendwie mit ihrem Selbstwertgefühl ihre Schwierigkeiten haben. Also da, die haben da ein bisschen gelitten, klar. So, das besondere Merkmal oder das letzte jetzt, es ist Schicksal. Also Brüder, Schwestern, Geschwister, suchst du dir nicht aus. Das hat was Schicksalhaftes. Etwas sehr Enges verbindet uns. Ich weiß nicht, ob Liebe das richtige Wort ist. Aber du suchst sie dir nicht aus. Und selbst wenn du den Kontakt abbrechen würdest zu ihnen, sind nur noch deine Brüder. Das ist bei Freunden anders. Denn wir haben nun mal dieselben Eltern. So, die beiden sind übrigens großartig. Ich habe sie natürlich jetzt so ein bisschen runtergemacht. Ne? Die Kirche und überhaupt die Religion hat oft die Termini von Geschwisterschaft übernommen, um die Beziehung der Leute in der Kirche oder in anderen Religionen, ist das oft auch so, glaube ich, zu beschreiben. Wir sind Brüder und Schwestern. Paulus schreibt an die ersten Gemeinden oft, liebe Brüder. Und er meint damit, liebe Brüder und Schwestern. Die waren damals gleich so mitgedacht. In dieser Gemeinschaft hier, die sich Kirche nennt, gibt es Ähnlichkeiten, so wie unter Brüdern. Es gibt gemeinsame Erfahrungen, dieses Insiderwissen. Es gibt Verschiedenheiten. Meine Güte, sind wir manchmal verschieden. Ist ja schon mal aufgefallen, wenn ihr hier irgendjemand kennt. Leute, die zu dieser Gruppe gehören, empfinden manchmal sogar Rivalität. Gibt's auch. Auf jeden Fall aber ist es so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Man sucht sich die nicht aus. Also gut, wenn man von außen reinkommt, kann man sich sagen, ach nö, lass mal oder so. Aber du kannst dir jetzt, du suchst dir selten deine Kirche-Leute aus und kommen wir alle. Man sucht sie sich nicht aus, die Gemeinde. Denn in der Kirche haben wir dieselben Eltern, also denselben Vater. Das macht uns aus. So ähnlich Schicksal wie beim Bruder und Schwester sein. Und wir haben sozusagen den gleichen großen Bruder, Jesus Christus. Deswegen wird dieser Termini oft benutzt. So denkt Paulus auf jeden Fall. Ich werde euch gleich einen Auszug aus einem seiner Briefe an die Epheser vorlesen. Brüder und Schwestern. Warum wählen wir diese Thematik für den Start in die City Church Saison? Weil es bei dieser Thematik um uns geht. Also wir reden natürlich über Kirche allgemein, aber ihr könnt dabei jetzt gerne, so ist es gedacht, an diese hier denken, an diese konkreten Leute um euch herum, an diese Kirche. Wir sind Brüder und Schwestern, oder wir könnten es zumindest sein. Wir haben als City Church 8 Werte und einer davon lautet, Menschen verbinden und dann steht da drunter, wir machen das Dazugehören einfach. Wir machen das Dazugehören einfach, weil es nämlich nicht so automatisch so einfach ist. Vielleicht sitzt du hier und fühlst dich nicht sehr zugehörig. Also es kann natürlich verschiedene Gründe haben, vielleicht guckst du heute zum ersten Mal hier rein. Aber vielleicht sitzt du schon länger hier und fühlst dich nicht sehr zugehörig. Vielleicht sitzt du hier und du spürst die Verschiedenheit so und die geht dir manchmal auf die Nerven. Vielleicht hast du sogar auch schon mal Rivalität untereinander erlebt. Das Dazugehören ist manchmal gar nicht einfach so einfach. Deswegen versuchen wir, es einfach zu machen. Und wir wollen uns ein bisschen fragen in dieser Reihe, wie kann man das machen, als Brüder und Schwestern in einer Gemeinschaft leben? So, mir geht's heute ist so ein bisschen der Auftakt. Die nächsten Predigten werden vom Stil her ganz anders sein. Da wird's jeweils um tatsächliche Geschwistergeschichten geben, aus dem Alten Testament. Heute mache ich so ein bisschen den Auftakt, die Einleitung. Es geht mir um eine zentrale Schwierigkeit, die ich an vielen Stellen beobachte. Überall eigentlich, wo Menschen sind. Das zieht sich überhaupt nicht nur auf die Kirche. Und zwar die, dass das mit dem Zugehörigsein nicht nur, dass es manchmal nicht so einfach ist, sondern auch dann, wenn es einfach ist, wenn es gelingt, wenn man so richtig fette Zugehörigkeit fühlt, dass das ein zweischneidiges Ding ist. Da, wo Leute dazugehören, gehören nämlich andere automatisch nicht dazu. Es ist fast immer so. Wenn eine Gruppe ein ganz starkes Wir-Gefühl hat, dann weiß sie in der Regel auch ziemlich genau, was die anderen sind, wer die anderen sind. Also wenn man Wir ganz laut sagt, dann sagt man meistens auch ziemlich laut und die anderen. Eine starke Identität geht ganz oft Hand in Hand mit einer deutlichen Abgrenzung. Und deswegen heißt das Thema heute Wir und die. Und da drin steckt ein Problem. Wir und die. Ich weiß nicht, ob euch jetzt schon bewusst ist, wie sehr dieses Problem euer Leben durchzieht. Ich führe das gleich noch ein bisschen aus. Zunächst mal lese ich diesen Text vor, Epheser 4, 1 bis 6, auf den ich mich heute beziehe. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis sitzt, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über uns alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das war Paulus in Epheser 4, 1 bis 6. Er schreibt an, wahrscheinlich nicht an eine Gemeinde, sondern an mehrere Gemeinden, die da so in der Region von Ephesus leben. Muss uns heute nicht weiter beschäftigen. Er schreibt aber, das kann man sich vielleicht mal merken, an die, die dazugehören. Und zwar an Leute, die noch nicht so lange dazugehören. Diese Gemeinden da in Ephesus, wenn man den Kontext beachtet, merkt man das, die sind voll von Leuten, die noch nicht so lange dazugehören. Er schreibt an Kirchen, die vor allen Dingen aus Leuten bestehen, die vor wenigen Monaten noch mit Kirche und diesem neuen Glauben, der da entstanden ist, an diesen Christus, der da irgendwie vor wenigen Jahren gekreuzigt und auferstanden ist, die damit noch gar nichts zu tun hatten vor kurzer Zeit. Die jetzt aber dazugehören. Das betont er sehr in dem Brief, ihr gehört dazu. Diese Leute sind sich ähnlich darin, dass sie eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Nämlich, sie haben begonnen, an Jesus Christus zu glauben. Diese Leute sind aber auch sehr verschieden. Und der tiefste Unterschied, gab es viele, aber der tiefste Unterschied kultureller Art ist der, dass diese Menschen zum Teil einen jüdischen Hintergrund haben und zum großen Teil einen heidnischen Hintergrund. Und diese Gruppen trennten sonst eigentlich Welten. Da war dazugehören nicht so einfach. So, diese Leute hatten sich einander auch nicht ausgesucht. Und jetzt betont er das Dazugehören und stärkt das Wir-Gefühl und er macht das auf eine besondere Weise. Er fragt zum Beginn, wir gehen jetzt so ein bisschen relativ schnell durch den Anfang des Textes, dann möchte ich diese fette Frage, die ich schon angedeutet habe, nochmal groß machen und dann zum Schluss ein paar Gedanken dazu sagen. Er fragt zum Beginn, okay, wenn man dieses Wir-Gefühl stark machen will, wenn wir das wollen, Leute, überlegt mal, warum seid ihr hier? Könnt ihr mal gerade machen, überlegen, warum bist du eigentlich hier? Jetzt zum Beispiel gerade in dem Raum hier oder ein bisschen weiter gedacht, warum fühlst du dich dieser Kirche irgendwie zugehörig? Vielleicht total zugehörig oder so ein bisschen, aber warum? Paulus würde sagen, weil euch einer gerufen hat. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Weil euch einer gerufen hat. Auf irgendeine Art und Weise ist Gott schuld, dass du da bist. Du bist hier, weil du glaubst. Vielleicht nur ein winziges bisschen. Vielleicht glaubst du nur, dass es ja nichts schaden kann, sich das morgens hier mal anzugucken. So. Aber dann glaubst du immerhin das. Also, vielleicht hast du auch mal geglaubt und jetzt ist Glauben für dich sauschwer oder du würdest eigentlich sogar sagen, ich glaub's gar nicht mehr, aber ich würde es gern glauben. Deswegen bin ich hier. Und du glaubst, dass das vielleicht was helfen könnte. Oder vielleicht glaubst du sehr intensiv gerade, vielleicht waren die letzten Wochen, keine Ahnung, wie toll für dich. Irgendwie hast du das Gefühl, Gott an jeder Straßenecke zu treffen oder in jedem Winkel deines Lebens. Kann sehr verschieden sein. Aber wichtig ist, dieser Glaube, so winzig der ist oder so riesig der ist, den hast du dir nicht ausgesucht. Man kann nicht einfach machen, dass man jetzt mal glaubt. So, das ist so passiert. Das passiert so gerade. Und deshalb, sagt Paulus, deswegen suchst du dir die anderen auch nicht aus, sondern Gott hat dich irgendwie zum Glauben gerufen und das sind jetzt halt die anderen, die das auch gehört haben. Das sind die, die auch glauben oder glauben wollen oder zumindest dieselbe Sehnsucht haben oder wie auch immer. Dass ihr Brüder und Schwestern seid, das ist also Schicksal. Ja, da könnt ihr nichts für. Da können wir nichts für. Da haben wir auch nichts für geleistet. Ihr habt schlicht die gleiche Stimme nach euch rufen hören, leise oder laut. Dazu gehören ist darum eigentlich ziemlich einfach in der Kirche. Und jetzt sagt er, nun lebt entsprechend. Das ist nämlich nicht so einfach. Lebt entsprechend, geht entsprechend miteinander um. Und dann zählt er auf, das mache ich jetzt ein bisschen schnell. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich. Könnt ihr so in die Runde denken. Und geduldig, wir sind so verschieden, ne? Geht nachsichtig miteinander um, liebevoll. Da könnte man jetzt 10 Minuten drüber, da könnte man über jedes Wort eine ganze Predigt machen, wie wichtig das ist, dass wir nett sind zueinander, die Atmosphäre, zu Brüdern und Schwestern, bla bla bla. Ich mache das nicht, weil ich das nicht wichtig finde, sondern weil ich auf einen anderen Punkt hinaus will und nur begrenzte Zeit habe. Diesen bestimmten Punkt, den ich schon angedeutet habe. Ich würde jetzt einfach mal mutig sagen, das hier, was Paulus hier fordert, und sagt, seid so, das muss man auf eine bestimmte Art und Weise, muss man das dem Menschen gar nicht sagen, also so dem Menschen im Allgemeinen. Auf eine bestimmte Art und Weise tut der Mensch sowas, in der Regel. Er tut das auf eine bestimmte Art und Weise sowieso. Ich will das mal begründen. Es gibt im Menschen etwas, oder man kann vielleicht auch meinen, hat sich in grauer Vorzeit über die Jahrhunderttausende entwickelt, wie auch immer. Etwas, was wir so benennen, der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch ist in der Regel freundlich, geduldig, nachsichtig, liebevoll mit denen, die zu ihm gehören. Die dazugehören, die auch dazugehören. Das ist unter Brüdern nicht ganz so, habt ihr eben gemerkt, ne? Aber ja, eigentlich ja schon auch, also Familie, Clan, meine Gruppe, mein Verein, meine Leute. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er ist eigentlich nicht von Grund auf ein Egomane, der nur an sich denkt. Das ist eigentlich etwas kurz gesagt, wenn man an den Menschen denkt. Der Mensch denkt an andere, weil er andere braucht. Der Mensch hat über die Jahrhunderttausende in seiner Entwicklung gelernt, dass er alleine nicht überlebt. Also wenn wir das jetzt mal so in die Steinzeit uns zurückdenken, wenn da draußen der Säbelzahntiger herumstreift, dann ist die Gruppe meine Lebensversicherung. Hat der Mensch ziemlich bald mal gelernt. Und dann handelst du innerhalb dieser Gruppe nicht nur egoistisch, sondern durchaus selbstlos für den anderen, für deine Familie, für deinen Clan, weil die anderen das auch für dich tun und weil ihr so zusammen diesem Säbelzahntiger oder was da noch so rumläuft, entgegentreten könnt oder stark seid. Der Mensch hat gelernt, dass Vertrauen auf andere sich lohnt. Klar kann man enttäuscht werden von Vertrauen, aber im Großen und Ganzen lohnt sich Vertrauen. Im Großen und Ganzen weiß ich, wenn ich dieser Gruppe nicht vertraue und selbst nicht vertrauenswürdig bin, also auch was für andere tue und erwarte, dass andere was für mich tun, dann bleibe ich ein Einzelgänger und dann gehe ich in dieser Welt vor die Hunde. Die Bibel und der Volksmund auch haben diese einfache Ethik, wenn man so will, ja? Dieses selbstlose Handeln so genannt. Behandle den anderen so, wie du von ihm behandelt werden willst. Das steht in der Bibel und im Volksmund sagt man, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Der Mensch ist so. Er ist ein soziales Wesen. Es ist also eigentlich auf eine gewisse Weise nicht nur typisch menschlich, dass er nur an sich denkt, es ist auch typisch menschlich, dass er an andere denkt, weil er was davon hat. Du zahlst Steuern, weil die Gemeinschaft was davon hat und dadurch du auch. Du rennst als Stürmer in deiner Fußballmannschaft nach hinten, um der Abwehr auszuhelfen, weil deine Mannschaft was davon hat und ihr gemeinsam gewinnt. Du hilfst hier beim Aufbau morgens mit, weil du darauf vertraust, dass andere das auch mal machen und dass das ganze Ding dann halt insgesamt funktioniert, weil es dir wichtig ist. Man nennt das, jetzt kommt ein bisschen was, ein Fremdwort, Nur um anzugeben, aber habe ich auch nur gegoogelt, ne? Man nennt das Kohäsion, diese Sache. Und Wikipedia definiert das so, also nur, dass ihr immer merkt, dass ich hier keinen Quatsch rede. Gruppenkohäsion, von lateinisch coherere, deutsch zusammenhängen, bezeichnet das Gemeinschaftsgefühl, das Wir-Gefühl, das Feld der Bindung der Einzelnen untereinander, den inneren Zusammenhalt der Gruppe. Aus einer hohen Gruppenkohäsion folgt idealerweise Teamgeist und bewirkt, dass einzelne Mitglieder ihr individuelles Bedürfnis zugunsten eines Gruppenkontextes zurückstellen. Dies geschieht nicht ohne mehr oder weniger bewusstes Nutzenkalkül. Die Zugehörigkeit zur jeweiligen Gruppe muss von Vorteil für den Einzelnen sein. Dies kann allein daraus resultieren, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe Selbstwert innerhalb des jeweiligen sozialen Kontexts ermöglicht. Also wenn du da dazugehörst, bist du halt einfach Hammer, ne? Bist dann großartig da, was weiß ich, so elitäre Gruppen. Dazu muss sich diese spezielle Gruppe von anderen Gruppen unterscheiden, im Innen- wie im Außenbild, und sich insofern klar abgrenzen. So, und genau hier entsteht jetzt die hässliche Kehrseite dieser eigentlich schönen Sache, dass Menschen füreinander da sind. Denken wir nochmal an den Steinzeit-Clan und den Säbelzahntiger. Da draußen sind ja nicht nur Tiger, da sind auch die Ressourcen, also leckeres Rotwild, Erdbeeren, fischreiche Gewässer. Und da sind die anderen Clans. Und die werden jetzt zu Feinden, wenn es um diese Ressourcen geht, wenn die Ressourcen begrenzt sind und die in deinem Wald wohnen. Die haben auch ein Auge auf die Fische geworfen und eine Nase auf die Erdbeeren. So, also was ich sagen will, das starke Wir-Gefühl innerhalb einer Gruppe führt automatisch zu Konkurrenz zwischen den Gruppen. Wir sagen heißt automatisch und die anderen sagen. Kürzlich habe ich in einem Buch dafür auch einen Begriff gelesen und den schmeiße ich mal hier vorne hin. Altruistic Evil. Das selbstlose Böse. Selbstlos ja, aber böse. Gemeint ist das typisch Menschliche, dass wir selbstlos nach innen handeln und feindlich nach außen. Also ein ganz krasses Beispiel, was mit unserer Realität fast nichts zu tun hat, wäre der Mafia-Boss, der um 19 Uhr irgendwie den Sohn der anderen Familie niedermäht und um 20 Uhr sein Kind liebevoll ins Bett bringt. Kennt man ja auch so Mafia-Filmen, ja? Ein harmloses Beispiel, das aber viel mit unserem Leben zu tun hat, wäre, dass wir jubeln, wenn wir Weltmeister werden. Wenn wir Weltmeister werden. Und dass wir zumindest freuen, wenn die Italiener rausfliegen. Und dass wir uns nur dann mit dem Sieg einer anderen Mannschaft mitfreuen können, wenn die nicht gegen uns gewonnen haben und wenn es irgendeine Art von Sympathie von uns, irgendeine Identifikation gibt. So ein gar nicht so harmloses Beispiel, was aber auch mit uns zu tun hat, ein besorgniserregendes Beispiel, ist das, was in uns und unserem Land und in anderen Ländern derzeit politisch passiert. Ja, im Verteilungskampf um die Ressourcen, die angeblich begrenzt seien, wird das Wir groß gemacht und das die anderen als Gefahr beschrieben. So kann man übrigens das Wir auch wunderbar noch größer machen. Und die Stunde der Trumps und der Gaulands und der Le Pens und so schlägt, die von Wir reden und von Nation und von Volk und so und wie gefährlich die anderen sind. Da musste ich daran denken, so in der letzten Zeit, als ich das hier sage. Altruistic Evil. Nach innen sind wir stark, aber nach außen, das sind die Gefährlichen. Wenn du wählen gehst im Oktober, dann gib die Stimme nicht denen, die diese menschliche Neigung, das gehört zu unserem Menschsein, missbrauchen, um an die Macht zu kommen. Und dieses typisch Menschliche, das passiert dauernd. Ich beobachte das auch irgendwie bei fast bei jedem Gespräch von Gleichgesinnten, wenn man über die anderen redet. Fühlst du dich hier zu Hause? Weil wir sind einer Meinung, aber die anderen. So. Die machen das irgendwie falsch. Und schon fühlt man sich muckelig, heimelig, aber man braucht auch die anderen. Die Konservativen über die Liberalen oder umgekehrt, die Kollegen über den Chef oder umgekehrt oder die Chefs, die Klicken über andere Klicken. In der Gemeinde gibt's das auch. In jeder Kirche gibt's das. Du redest mit Gleichgesinnten über die anderen und das schafft ein Wir-Gefühl. Und dieses Wir-Gefühl schafft wiederum Abgrenzung. So, jetzt komme ich zu meinem Punkt, zu dieser fetten Frage, zu dem Dilemma. Das hier ist typisch menschlich. Ich glaube, wir können das nicht einfach abschalten und sagen, naja, dann denken wir eben nicht mehr wir. Dann sagen wir eben nicht mehr Identität. Dann sagen wir wir als Weltgemeinschaft. Wir alle sind eine Identität. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist typisch menschlich. Wir brauchen irgendwie Zugehörigkeit. Wir brauchen irgendwie Identität. Meine Frage ist, geht das ohne Abgrenzung? So, und die Frage ist tatsächlich eine Frage. Ich werde sie nicht beantwortet haben zum Schluss. Ich habe sie immer noch. Vielleicht können wir ihr ein bisschen über durch die ganze Reihe näher kommen. Kann man wir sagen, ohne die anderen zu sagen? Stell dir vor, du wärst Teil eines Leitungsteams von irgendeiner Gruppe. Du kannst dir auch vorstellen, du wärst Teil des Leitungsteams dieser Kirche oder irgendeiner. Du müsstest dir jetzt überlegen, wie können wir das Wir-Gefühl stärken? Weil das ist wichtig. Das, was Paulus Einheit nennt. Wie könnten wir das machen? Ich zähle mal ein paar Dinge auf, die einem dann sofort in den Sinn kommen und die alle irgendwie auch sinnvoll sind. Aber irgendwie keine Lösung. Du könntest nämlich mit ein paar Dingen genau dieses menschliche Bedürfnis ansprechen. Dazu zu gehören und sich nach außen abzugrenzen. Du könntest die Attraktivität deiner Gruppe erhöhen. Du könntest das Wir einfach schöner machen. Finde ich auch gut. Also der Steinzeitmensch macht das Feuerchen wärmer und die Höhlenmalereien schöner. Und es gibt öfter Rehrücken als Brennnesselsuppe. Und schon ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass deine Gruppe, dass das ein geiles Wir ist. Weil uns geht's gut. Uns geht's besser. Wir sind gern hier. Du könntest darauf achten, dass deine Gruppe möglichst homogen ist. Unter Gleichgesinnten ist das nämlich auch einfacher mit dem Wir. Du könntest versuchen, einen ganz bestimmten Menschentypus anzusprechen und andere nicht so. Und dann zu sagen, hey, so sind wir. Und so sind die anderen. Alles, was ich hier aufzähle, das zähle ich jetzt nicht als super genau falsch auf, ne, sondern das funktioniert schon. Und da ist auch irgendwie was Richtiges drin. Es hat nur seine Schattenseite. Du könntest den Stolz auf das eigene So-Sein vergrößern. Bisschen fördern. Macht jeder Fußballverein. Fühlt sich auch gut an. Ne? Also irgendwie mit den Vereinsfarben und dem Wappen und so und dem Tradition schon seit 50 Jahren. Blablabla. So. Also, und das fühlt sich gut an. Könntest du machen. Stolz auf. Ich sag jetzt mal keinen Verein, sonst fühlen sich die anderen. Du kannst dann, es wird jetzt immer ein bisschen schwieriger oder also ein bisschen zwielichtiger, würde ich mal sagen, heikler. Du könntest die gegenseitige Abhängigkeit erhöhen. Dieses Gefühl, einander zu brauchen. Du kannst ein so dichtes Rundum-Paket an Veranstaltungen anbieten, dass die Leute daneben eigentlich gar nichts mehr anderes brauchen. Und eigentlich auch gar nichts mehr andere Zeit, für was anderes Zeit haben. Also wenn es dir gelingt, dass einer all seine Freunde in deiner Gruppe hat und dann noch zweimal die Woche irgendwo auftaucht und sich einbringt und sonntags hier noch sitzt, dann hast du wahrscheinlich ein starkes Wir, bis er irgendwann ausbrennt. Aber so, dann hat ein Mensch plötzlich gar nicht mehr so viele andere Optionen als eben diese Gruppe. Also, ihr merkt schon, Sekten machen das natürlich zur Perfektion. Du kannst zum Schluss jetzt noch die Einheit dadurch stärken, dass du die Gefahren von außen besonders groß machst, besonders betonst. Also so deine Gruppe als Rettungsinsel. Kommt euch aus dem christlichen Kontext vielleicht sogar bekannt vor. Deine Gruppe als Rettungsinsel. Das funktioniert doppelt. Zum einen spricht es die Angst an im Menschen. Verlässt du diese Kirche, dann verlierst du das Seelenheil. Verlässt du diese religiöse Gruppe, verlässt dich Gott. Klingt krank, ist aber gar nicht so selten, dass man so ähnlich denkt, oder? Und zum anderen funktioniert es natürlich auch so, wenn deine Gruppe die Rettungsinsel ist, oder deine Kirche oder deine Religion oder was auch immer, und da draußen ist der Untergang, dann gibt es natürlich auch fast nichts Wichtigeres mehr für deine Leute, die drin sind, den anderen reinzuhelfen. Ja, je farbenprächtiger du beschreibst, dass man da draußen absäuft, desto höher ist das Commitment und das Wir-Gefühl hier drin von den Rettungshelfern und den Geretteten. Das alles, wie gesagt, ist nicht einfach nur falsch. Im Menschen steckt etwas, das das braucht. Der Mensch tickt irgendwie so, aber da gibt es einfach ein Dilemma. Und das wollte ich heute mal groß machen, in der Hoffnung, wir kommen dem ein bisschen auf die Spur in den nächsten Wochen oder einfach, wenn du zu Hause drüber nachdenkst. Meine Frage ist, wie kann man wir sagen, starkes Wir-Gefühl haben, ohne die anderen und das draußen und die Grenze zu betonen? Wie kann man wir sagen und das Dazukommen ist trotzdem leicht? Politisch gesprochen, kann man ein Patriot sein, ohne Nationalist zu sein? Sollte jetzt kein Aufruf sein, dass ihr alle Patrioten sein müsst, aber geht das oder rutscht man immer dann darüber? Kann man stolz sein auf die eigene Gruppe, ohne auf andere herabzuschauen, andere Gruppen? Kann man ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl haben, das dennoch offen ist für alle. Geht das oder geht das nicht? Kann es in dieser Kirche, wenn man das jetzt mal ganz klein macht, Freundeskreise geben, so, die sind ganz eng miteinander, ohne dass, wenn ich nicht zu diesen Freundeskreisen gehöre, ich irgendwie das Gefühl habe, ich gehöre gar nicht so richtig dazu. Kann man verschieden sein und verschieden denken und Verschiedenes mögen, ohne dass Rivalität entsteht? So, das sind meine Fragen. Jetzt sage ich zum Schluss nur noch ein paar Ansätze von Paulus, die noch keine hundertprozentige Antwort sind. Ach ja, so geht's natürlich, ne? Das Wir-Gefühl, was ich jetzt Wir-Gefühl genannt habe, das nennt Paulus ja Einheit. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig dasselbe ist, aber okay. Und jetzt sagt er ein paar Dinge. Ich wollte da anfangen. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ups. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Paulus redet immer mal wieder ziemlich abstrakt, wie hier auch. Man versteht ihn schon, aber es sind alles so große einzelne Worte, die nicht praktisch sind, ne? Was man aber merkt ist, er redet nirgendwo von Einheit und redet dabei in abgrenzenden Worten. Also Abgrenzung von anderen kommt hier nicht vor. Was man auch versteht, Einheit, das Wir-Gefühl, Identität, scheint auf eine seltsame Weise einfach da zu sein. Ne? Also hier oben, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Nicht die ihr euch irgendwie abbringt, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Die findest du also, so ist Paulus Meinung, die findet ihr einfach vor. Ob sich das jetzt hammergut anfühlt oder nicht, ist so. Also es gibt bei Paulus so ein gewisses ist so. Ihr seid Brüder und Schwestern, ist so. Findet ihr einfach vor. So, das versteht man. Und man versteht auch, das Kennzeichen von Einheit ist nicht Homogenität oder Attraktivität oder gegenseitiges Nutzen, sondern er sagt hier, oder ist das? Ich muss mal zurück. Irgendwo steht das Band des Friedens. Wo steht das? Weiter oben, ne? Also egal. Irgendwo steht es da. Ah, dann war ich doch an der richtigen Stelle hier. Genau. Guck mal an. Frieden. Also das, was zusammenhält, nennt er Frieden. Das Wort wäre mir nicht eingefallen, wenn ich überlegt hätte, was hält uns zusammen. Das Band des Friedens. Diese Einheit von verschiedenen Leuten, die hat mit Frieden zu tun. Nicht mit Gleichheit, sondern mit einem Zustand, in dem offensichtlich die Verschiedenheit von Menschen nicht gegeneinander aufbringt. Stell dir vor, einer kommt in die Kirche und denkt, wow, es ist friedlich. Ist dir das zu wenig? Ach ja, Frieden, das ist nur die Abwesenheit von Streit. Oder ist dir das zu wenig? Frieden ist sowas super Schönes. So eine Grundlage für Leben, was floriert. Frieden nennt er das. Okay, jetzt mache ich noch weiter. Dann erklärt er, was er mit Einheit meint, ne? Mit Einheit meine ich dies, ein Leib. Also Leute, ihr seid Teil eines Organismus. Ob sich das so anfühlt, ist jetzt mal egal, ist so. Ein Geist. Also Leute, wenn ihr mit Gott in Kontakt seid oder Gott mit euch in Kontakt gekommen ist, nur einmal oder hunderte Mal oder jeden Tag, wie auch immer, das ist immer bei euch allen der gleiche. Ein Geist. Das ist so. Immer bei euch allen der gleiche. Eine Hoffnung. Uns verbindet eine Hoffnung. Das ist was ganz anderes, als uns verbindet eine Sorge. Die Sorge um den Untergang des Abendlandes. Und deswegen machen wir uns stark. Oder die Angst vor der Hölle. Und deshalb, das ist was anderes. Uns verbindet auch nicht eine Vision, das hätte ich als Pastor jetzt gern da stehen, aber das ist nicht so. Da steht nicht eine Vision, also eine Sache, die wollen wir gemeinsam anpacken. Vision ist auch wichtig, aber hier steht, euch verbindet eine Hoffnung. Also das ist was, die Hoffnung bei Paulus lautet, Gott hat in seiner Liebe durch Jesus Christus diese Welt erlöst und er wird es eines Tages vollständig tun. Das ist eure Hoffnung, die verbindet euch. Also euch verbindet so eine Grundzuversicht im Blick auf diese Welt. Einfach, weil ihr sagt, Gott ist, wie er ist. Ist so. Dann ein Herr. Ihr für euch verbindet nicht einen Anführer, einen Pastor, einen Guru, eine Idee, sondern Christus, einer. So, der ist bei euch allen der gleiche. Und dann ein Glaube, eine Taufe. Also ich fasse die mal zusammen. Ein Vertrauen auf Gott, das in euch geboren wurde. Das habt ihr auch nicht machen können. Das in euch gewachsen ist. Deshalb habt ihr euch irgendwann taufen lassen. Ist so. Also Paulus betont das Gemeinsame und nichts davon ist irgendwie was Exklusives. Nichts davon können die einen für sich in Anspruch nehmen und die anderen nicht. Mir scheint, jetzt komme ich zum Schluss, das Geheimnis, dass wir sagen, ohne dass wir sagen, und das sind die anderen, oder dass wir es nur denken, dass diese Einheit ohne Abgrenzung zu leben, dieses Geheimnis scheint irgendwie darin zu liegen, nicht typisch menschlich zu denken. Nicht typisch menschlich zu denken. Ein Stückchen gegen unsere Natur zu denken und das hier in den Blick zu kriegen. Sozusagen typisch göttlich zu denken. Ein Stück weit also dann deutlich gegen unsere Natur. Ihr könnt mal darüber nachdenken, ob das funktionieren kann. Das Geheimnis scheint darin zu liegen, Gottes Perspektive auf uns und die Kirche und überhaupt einzunehmen. Und das werden wir versuchen, in den nächsten Predigten so ein bisschen zu tun. Gott kann irgendwie auf uns schauen, ohne die und die und die und die und die anderen zu sehen. Und wenn man das gelingen, einem das gelingen würde, dann könnten wir sagen, ohne die anderen zu sagen, wenn man Gottes Perspektive einnimmt. Paulus schreibt an Kirchen, an bestimmte Personengruppen. Er schreibt an ein Wir, innerhalb dessen man zugehörig ist und diese Zugehörigkeit will er auch stärken und innerhalb dessen soll man selbstlos miteinander umgehen, wie es so richtig typisch menschlich ist und das soll man sogar noch ausbauen und besser machen. Er redet also zu einer bestimmten Gruppe und spricht dennoch, und das möchte ich jetzt zum Schluss noch betonen, von allen. Ne, habt ihr das hier gemerkt? Ein Gott und Vater von, nicht von uns, sondern von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Paulus kann irgendwie wir sagen und alle meinen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.